Dass man schon ein kleiner, bunter und mutiger Vogel sein muss, um als Frau den Beruf der Stuntwoman auszuüben, ist klar. Dass ich mit Melanie Benner aber ein besonders buntes Exemplar gefunden habe, was mir direkt in den ersten Minuten unseres Gesprächs deutlicher wurde als vorher erahnt, freut mich umso mehr. Wir sprachen über ihre internationale Karriere und wie es für sie war, das erste Mal vor George Clooney zu stehen. Über Spieltrieb, ganz viel über Angst, was das für Mel bedeutet und wie sie dagegen angeht, sowohl im Beruf als natürlich auch im Privatleben und als Mutter, was ihr früher und heute Angst macht und welche Tipps sie für andere Mütter hat, die mit Vorurteilen oder Rückschlägen zu kämpfen haben. Denn auch wenn Mel heute sehr angekommen bei sich ist, ist ihr Leben so gar nicht im traditionellen Sinne geradlinig. Mit 16 Jahren wurde sie bereits Mutter und baut sich seitdem ihr Familienkonstrukt mit ihrem heute 21-jährigen Sohn nach ihren eigenen Vorstellungen auf. Sie erklärt mir, dass das vor allem ein großer Motor ist, sich vor Bewertungen anderer zu schützen. Und zu diesen Vorstellungen gehören Veränderung und Bewegung. Und direkt in den ersten 5 Minuten unseres Gesprächs wird deutlich, wie bewegt Mels Leben tatsächlich ist. Denn bei den vielen Stationen muss man schon ganz genau hinhören, um alles mitzubekommen. Lehnt euch also zurück und hört ganz genau zu bei dieser Folge von The Mumpany mit Melanie Benner.
Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business.
Ich habe ganz viele Freundinnen, die immer mal nachfragen, wer als nächstes interviewt wird. Und dann habe ich gesagt, ja, diese Woche spreche ich mit einer Stuntfrau. Und alle so, what? Das kann nicht sein, Stuntfrau und auch noch Mutter. Ich so, ja, ich habe eine gefunden, die ist Stuntfrau und Mutter. Und ich hatte mir schon vorab ganz viele Gedankengänge und Fragen zurechtgelegt. Und dann haben wir telefoniert. Und dann hast du gesagt, nee, Moment, das war bei mir ein bisschen anders. Ich bin ganz jung Mutter geworden und dann Stuntfrau. Erzähl mal, wann bist du Mutter geworden und wann hat sich der Gedanke des Stuntfrau-Seins in deinem Kopf nicht nur zu einem Gedanken, sondern zu einem richtigen Berufswunsch entwickelt?
Ich bin mit 16 Mutter geworden.
Ja.
Ich habe gerade die Schule abgeschlossen und meine Ausbildung zur Restaurantfachfrau angefangen.
Ja.
Und dann hörte ich, ich bin im 4. Monat schwanger. Das war das. Und Stuntfrau, ich hatte nie den Wunsch, Stuntfrau zu werden.
Also ach so.
Ich bin da irgendwie reingerutscht. Das Erste, was ich gemacht habe, war, also ich wurde direkt auf die Straße gesetzt von meiner Familie und meine Ausbildung war gerade in der Probezeit. Heute sage ich Gott sei Dank. Also haben die mich direkt gefeuert, als sie davon erfuhren. Und ich habe erstmal rumgejobbt und nachdem dann mein Sohn ein Jahr war, habe ich erstmal mit meiner großen Passion angefangen und zwar habe ich mich zur Visagistin ausbilden lassen. Und das mündete dann weiter in diverse Umwege. Ich hatte dann kurz ein Wellnessstudio, dann hatte ich da auch keine Lust mehr drauf und ich habe dann irgendwann mein Abi nachgeholt.
Ja.
Und eigentlich mit dem Ziel, Medizin zu studieren. Und bin dann aber irgendwie voll in der Politik hängen geblieben.
Ja, okay, und noch ein neues Feld.
Ich habe einen ganz geraden Lebenslauf, kann man sagen. Und der NC ist wahnsinnig hoch. Somit habe ich nicht gleich einen Studienplatz bekommen und habe dann so in meinem alten Feld wieder so ein bisschen gearbeitet.
Ja.
Und habe dann spontan ein Angebot bekommen, in Ägypten einen Kindergartenprojekt aufzubauen.
Es wird immer bunter.
Und ich hatte 2 Wochen Zeit, das zu entscheiden und habe das direkt gemacht. Ich habe meinen Sohn, habe das relativ schnell mit meinem Sohn und der Schule gemanagt und habe da eine super internationale Schule gefunden und dann sind wir nach Ägypten.
Okay, und, Moment, jetzt bist du aber schon, das ist ja schon schulreif, hätte ich was gesagt. Also ich muss nochmal ganz kurz zurück an den Punkt, wo du schwanger geworden bist und dann hast du gerade in einem so einem halben Nebensatz gesagt, du bist von deiner Familie auf die Straße gesetzt worden. Das heißt, du hast es von da, also aufgrund dieser Schwangerschaft?
Ja, meine Mutter sagte, ich sollte ausziehen und meine Oma meinte, Adoption oder du gehörst nicht mehr zur Familie. Also das war
krass. Und dann warst du, seit du 16 bist, auf dich alleine gestellt?
Ja, also letztendlich schon ein bisschen zuvor, aber genau, ja. Dann bin ich nach ganz vielem Gucken, wie ich jetzt was machen könnte, von dem Vater der Familie aufgenommen worden.
Ja.
Das war total großartig. Während der Schwangerschaft habe ich mich dann damit auseinandergesetzt, was ist Familie, was ist Mutter, was, also alles das, was ich jetzt aus meiner Kindheit nicht so kannte.
Ja.
Und die Mutter von dem Vater, also die Oma, die hat mich dann auch total gut begleitet. Also ich hatte unglaubliches Glück, in eine ganz warmherzige Familie dann da reinzukommen. Und parallel habe ich mir mein eigenes Bild gemacht, wie ich meine eigene Familie haben möchte.
Ja. Und dann hast du mit Hilfe dieser Oma quasi auch Ausbildung und all das, was du dir so vorgenommen hast, dann weiter realisieren können? Oder hattest du deinen Sohn einfach immer quasi bei dir, auf dem Schoß, an der Brust, auf dem Rücken, an der Hand?
Ich habe da nur ein Jahr gewohnt. Dann habe ich alles geregelt bekommen, dass ich meine eigene Wohnung haben darf. Man ist ja noch nicht mündig zu dem Zeitpunkt. Das heißt, meine Mutter hat mir dann auch Steine in den Weg gelegt und ja, genau. Ich habe dann ein Jahr später mich dann aber auch von dem Papa getrennt und hatte dann auch nicht mehr, weil es schwierig wurde mit dem Vater zum Anfang zumindest, nicht mehr so viel innigen Kontakt mit der Oma vor allen Dingen.
Ja.
Die Oma war übrigens auch bei der Geburt bei, weil der Papa nicht dabei. Gut, und langsam habe ich mich dann wieder mit meiner Oma zumindest angenähert und die hat mich dann zum Anfang ganz viel unterstützt und ich hatte das große Glück, eine Freundin zu haben, die mir meine Schwester war, seitdem ich 12 war und die hat auch ganz viel Beitrag dazu geleistet, dass ich meine Ausbildung machen konnte und dann ja letztendlich auch relativ schnell meinen Laden aufgemacht habe.
Wahnsinn.
Also ich habe mich dann noch als Ganzheitskosmetikerin und Pigmentistin ausbilden lassen. Und dann war ich noch nicht ganz 18 und habe meinen Laden
Wahnsinn, eröffnet. Direkt in die Selbstständigkeit.
Ja, ich war noch nie angestellt tatsächlich.
Ja, und das Wort Selbstständigkeit scheint ja bei dir auch wirklich mehrfach besetzt zu sein, weil das ist ja auch, also mit 18 habe ich jetzt noch keine gefunden, die direkt sozusagen ohne sämtliche Berufserfahrung das gewagt hat und dann auch noch mit dem Kind zusammen. Okay, habe ich verstanden. Dann wird das Kind schulmündig, geht in die Schule und dann bekommst du aus welchen Gründen auch immer aus Ägypten das Angebot, dorthin zu gehen. Wie alt war der Kleine zu dem Zeitpunkt und wie alt warst du dann? So ungefähr?
9.
9. Und hattest du außer diesem Kontakt in Ägypten jemanden? Oder,
Nein. Nein, ich hatte, ich war nie groß reisen irgendwie in meiner Kindheit und ich habe letztendlich für mich ganz früh schon festgelegt, oder beziehungsweise für meine Familie festgelegt, dass wir ganz viel reisen sollen, ich die Kulturen kennenlerne und vor allen Dingen andere Sprachen lerne. Und somit war ich mit meinem Sohn von Anfang an, seitdem er klein war, immer in der Weltgeschichte unterwegs, immer gearbeitet, Geld verdient und dann sind wir reisen gewesen.
Ja.
Und somit hatte ich keine Berührungsängste mit fremden Kulturen und mein Sohn auch nicht.
Ja.
Und das Einzige, was ich als Deal mit meinem Sohn, weil ich habe ihn natürlich gefragt, ob er das machen würde. So.
Ja.
Und den einzigen Deal, den ich machen musste mit ihm, war, dass ich dafür sorge, dass er und Papa uns besuchen kommt.
Ja.
Und dann hat er gesagt, cool.
Gebombt. Bisschen Sonne schadet nie. Okay, jetzt ist,
genau.
Ohne da jetzt zu sehr in Vorurteile verschwinden zu wollen, aber Ägypten wahrscheinlich auch ein Land, wo eine junge, hübsche Mutter mit ihrem schon relativ alten Sohn vielleicht auch ein bisschen anders angenommen wird als ein, ich sag jetzt mal, intaktes Familienbild, oder?
Was meinst du mit intaktes Familienbild?
Naja, Mutter, Vater, Kind, verheiratet.
Boah, also ich habe immer einen Ehering getragen.
Ja.
So, das war so mein zweites Schutzschild. Das große Schutzschild ist natürlich mein Sohn gewesen. Das kannte ich schon aus anderen Kulturen, dass das immer ein guter Schutzfaktor ist für eine junge Frau, die frei rumläuft.
Ja.
Genau, und mein Ehering. Und letztendlich habe ich relativ schnell dann auch einheimische Kontakte zu Männern gemacht, mir dann die Kultur dort gezeigt haben und die haben mich auch weiter noch beschützt, dass mir da nichts passieren kann. Also ich hatte total den Vorteil, dass sich alles gefügt hat und ich schnell Kontakte hatte, um da frei, also wirklich Narrenfreiheit zu haben, was man sonst, also ich denke, ohne Kind wäre mir das, also ohne meinen Sohn, wäre mir das nicht so leicht gefallen, weil man relativ ja schnell einkategorisiert wird, so dort.
Und wie lange wart ihr dann insgesamt dort?
Ein halbes Jahr erstmal.
Ein halbes Jahr. Jetzt bist du so Mitte 20 und ich höre immer noch nichts vom Traumberuf Stuntfrau.
Nein.
Wie geht's weiter?
Ich hab mich dann entschieden, Islam und Politikwissenschaft zu kombinieren.
Ja.
Und habe Islam und Politikwissenschaft studiert.
Ja.
Und jetzt kommen wir letztendlich in die Richtung. Ich habe parallel immer schon gearbeitet, wie ich gesagt habe, nur immer Geld verdient, um dann zu reisen mit meinem Sohn. Und irgendwann war ich so richtig abgefuckt von dem Studiengang. Ich hatte so den großen Traum, in einer NGO zu arbeiten und journalistisch über vor allen Dingen islamische Kulturen zu schreiben und so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, so was ist der Islam? Wie wird da hier in Deutschland vielleicht auch also ganz sicher oftmals fehlinterpretiert, ja, und so weiter? Was sind tolle Sachen da und so? Und ich war total entzaubert und ich habe die Politik scheiße gefunden und alle Menschen irgendwie doof gefunden. Also ich bin, keine Ahnung, ich wurde total runter auf den Boden der Tatsachen geholt. Wie viel, oder keine Ahnung, ich wurde entzaubert, sagen wir es mal so.
Ja.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Bekanntschaft mit einer Angst gemacht, und zwar einer Höhenangst, von der ich nichts wusste.
Ja.
Und als ich die dann entdeckt habe bei mir, das war ziemlich abgefahren, dass ich so meinen Sohn und meine beste Freundin hüpften auf diesem Hochseilgarten-Trakt irgendwie rum und ich da, ich will hier nicht weg. ich fand das so beschissen, dass ich dachte, okay, also das ist ja keine Situation. Also das war 3 Jahre zuvor oder so. Und dann habe ich mich bei dem letzten Parcours, wir sollten auf so ein Stäbchen, also auf so einen Holzstamm 25 Meter hochklettern, gesichert von irgendwelchen Menschen, die ich nicht kannte. Und dann das letzte Ding war ohne Festhalten, mit dem Bein nach oben drücken und dann gucken. Und dann sollte man auch noch gehalten von diesen ahnungslosen Menschen ins Nichts springen.
Ja.
Und ich habe... Ich habe mir oben im Parcours schon gesagt, so, also das nimmt ein Ende, diese Angst, das gibt's nicht. Und dann habe ich dieses Stäbchenklettern dazu genutzt, mir das irgendwie zu beweisen, dass ich dieser Angst keine Chance gebe. Und habe da, ich glaube, eine halbe Stunde, die waren begeistert alle, eine halbe Stunde nach oben gebraucht. Und das war letztendlich der Anfang, dass ich gesagt habe, okay, also ich werde erstmal nebenbei, neben dem Studium, ich mache mir die Ausbildung zur Hochseilgartentrainerin.
Ja.
Um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das nahm seinen Lauf, sodass ich letztendlich Klettertrainerin wurde. Also nicht nur im Hochseilgarten, sondern halt auch im Huch, sehe ich dich nicht mehr. Sondern halt auch richtig klettern. Dann habe ich Touren gemacht mit Höhlenklettern und so weiter. Also habe alles gemacht, was Höhe betrifft. Und so, nun war ich, wie gesagt, beim Studium an dem Punkt, dass ich abgenervt war und keine Lust mehr hatte, irgendwie keine Perspektive mehr sah in dem Ganzen. Und bin mit den Menschen von Jochen Schweizer, da habe ich auch schon bei Jochen Schweizer gearbeitet, beim Baseflying. Und die meinten so, ey, lass uns mal nach Dänemark, da gibt es einen Stunt-Workshop.
Ja.
So brennen, fallen, irgendwie, also nur Bullshit machen, also nur Unsinn machen. Und ich so, geil, ich hatte gar kein Geld dafür, aber das war mir völlig wurscht. Ich musste raus aus meinem Kopf und diesen trostlosen Politikinformationen. Und dann sind wir nach Kopenhagen und sind 3 Tage völlig durchgedreht. Ich hatte so viel Spaß wie lange nicht mehr. Also ich meine, ich bin ja mit meinem Sohn quasi auch erwachsen geworden, habe mit meinem Sohn auch ganz viel Kindheit nachgeholt. Und das war letztendlich auch dieser Sandworkshop für mich. Das war Kindheit pur. Die haben gespielt, wie man sich kämpft, wie man sich schlägt. Also keine Ahnung, alles, was ich selber früher auch gemacht habe. Und dann war da auch schon mein erster Dreh tatsächlich. Und von da an rollte das total los. Erstmal dachte ich, okay, ich mache das nebenbei. Dann bekam ich aus Österreich einen Anruf, dann bekam ich aus Dänemark wieder einen Anruf. Dann, keine Ahnung, es wurde immer mehr.
Warst du denn da die einzige Frau oder sind da grundsätzlich weniger Frauen als Männer?
Ja, ganz klar. Also ja. Das waren vielleicht ein, oh Gott, ich, vielleicht waren wir 3-4 Frauen oder
ja,
so
okay.
und der Rest Männer. Ja, und von da an rollte das so los, sodass ich glaube, das war jetzt vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren war dieser Workshop. Und bei diesem Workshop habe ich dann gleich mich erinnert gefühlt an meine Hochseilgarten oder beziehungsweise an diese Höhenerfahrung, an dieser Angst, weil da hieß es dann, die haben dann so einen Fullburn gemacht, ne? Und also der Guinness World Record Holder vom längsten Fullburn, der war halt auch da.
Also Moment, Fullburn, also als Laie, du hast dann so einen Anzug an und brennst einfach komplett von oben bis unten. Oh
Gott. Genau. Und das, da wurde das so erklärt, so okay, du musst jetzt das machen, wenn du nach vorne läufst, darfst du einatmen, wenn du nach hinten läufst, auf gar keinen Fall einatmen, weil dann gehen die Flammen in die Lunge und so weiter. Und ich dachte, ach du Scheiße.
Ja.
Und das hat mich an eine ganz alte Angst erinnert, also dieses Gefühl, ich war sofort damals auf Mallorca, wo ich fast ersoffen wäre. Und seitdem habe ich eine ganz starke Erstickungsangst entwickelt, wovon ich gar nichts wusste. Das war ganz subtil irgendwo im Hinterkopf. Und die ist so hochgekommen bei dieser Erklärung von wegen Feuer in der Lunge und Ersticken. Und ich fand das so spannend, also es war das Gefühl wie auf den Stäbchen klettern, dass ich das, also meine Reaktion, mein Kontrollverlust über mich, also dass man Dinge macht, die jeglicher Art von Logik widersprechen, so, ne? Das fand ich wieder spannend und gleichzeitig war dann, also somit, ich habe den Fullburn erstmal gemacht und der Adrenalinkick, ich fand den großartig und dann hat der Typ, der mich angezündet hat und der vor allen Dingen so hauptsächlich für diese Feuersache da zuständig war, ist ein Österreicher und wie gesagt dieser World Record Holder. Und der hat mich als nächstes auch direkt gebucht. Also wir haben uns super verstanden.
Ja.
Und das war ganz klar für mich dann auch das Eintauchen in die Spezialität, nennen wir es mal, von Feuer.
So, ja.
Das war das Nächste, was ich nach der Höhe, wo ich dann Spezialistin mit Seiltechnik quasi für mich so persönlich wusste, um so ein bisschen Kontrollwahn, ne? Dass
ja.
Ich dann mich ganz in das Thema Feuer reinsaugen lassen habe. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Wie gesagt, 2 Jahre war ich dann so ein bisschen und habe noch studiert. Und dann hatte ich wollte nie so richtig in Deutschland arbeiten.
Mhm.
Ich habe so ein paar Leute kennengelernt und die fand ich irgendwie affektiert und kacke. Und also damals, ne, so, keine Ahnung.
Herrlich, ja.
Und dann aber hat mich ein Koordinator aus Berlin, den ich auch schon kennengelernt hatte und auch ziemlich affektiert und kacke fand, so ein richtiger Gockel war der irgendwie beim ersten Mal, als ich den gesehen habe. Und der schrieb mich irgendwie an, so von wegen, hier willst du die und die dubeln, Kinofilm, bla bla. Und das, was passieren sollte, so fand ich irgendwie so spannend und ich habe gleichzeitig auch cool mit dem auf einmal geschrieben, dass ich ja sagte. Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt einen Bänderriss. Ich habe mir beim Schlittenfahren komplett alle Bänder gerissen.
Oh nee, im Privaten quasi.
Oh Gott.
Ja.
Ja. Wohlgemerkt, ohne meinen Sohn, ja, das muss man mal dazu sagen. Ich war mit meiner damaligen besten Freundin Rodin. Egal, jedenfalls hatte ich noch 3 Wochen Ausheilung und dann sind wir so verblieben, dass ich mich 3 Wochen später melde und das habe ich dann auch gemacht, allerdings auf dem Weg zum Not-OP. Dass ich ihm absagte und sagte, also ey, irgendwie hat sich meine Bandscheibe hat fast meinen Ischiasnerv zersägt und so war ich dann auf dem Weg zum Not-OP und das war erstmal so die Frage, so wahrscheinlich kannst du nie wieder normal laufen, weil ich habe mein komplettes rechtes Bein nicht mehr gespürt und also ich war total auf Morphium und ein halbes Jahr später stand ich vor George Clooney und habe irgendwie weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß, der war auch scheiße, aber egal, jedenfalls stand ich vor dem und habe da irgendwie assistiert und nochmal ein halbes Jahr später habe ich Vollzeit als Stuntfrau gearbeitet.
Krass. Und das war dann damit auch der sofortige internationale Durchbruch, ne? Also wenn man vor George Clooney steht, dann ist das nicht nur der Traum jeder zweiten Frau gefühlt, sondern auch ein Zeichen dafür, dass man dann wirklich auch gesehen wird. Also auch wenn sozusagen der Zuschauer nicht weiß, dass du dahinter steckst, aber so für dich, also ich meine, du damit, das ist ja jetzt kein kleiner Auftritt mehr, sondern schon Hollywood.
Ja, also das kam tatsächlich auch von dem Koordinator, der mich ursprünglich für den Kinofilm gebucht hatte. Größtenteils wahrscheinlich aus Mitleid. Aber er wusste ja gar nicht, was ich kann. Ich habe nie den Bezug so richtig zu diesem Hollywood-Kram gehabt tatsächlich. Ja. Also auch, wie gesagt, mein damaliger Freund hatte auch ganz viel Schauspielkontakte und so. Und ich fand die immer kacke. Keine Ahnung, irgendwie fand ich dieses affektierte, wir sind was Besseres so. Also das kam erst viel später, dass ich andere Leute auch kennengelernt hatte, die großartig sind. Ich meine, die Filmbranche besteht aus ganz vielen Leuten und einige sind davon kacke und einige nicht, so wie alles. Ne? Ja. Wie überall. Ich fand es viel spannender, dass ich irgendwie vor George Clooney vor dem stand und dachte so, das ist mir jetzt aber egal. So, ja. Keine Ahnung. Ja. Das war mir. Und ich glaube, das war viel eher dann auch das Beeindruckende wahrscheinlich von dem Koordinator oder auch für mich selber, dass es mir egal war, wer da vor mir stand, ich nicht nervös war oder so, sondern viel cooler fand, was ich da machen durfte. Ja. Und die Sachen, die man da ausprobieren kann. Und auch dieses Kindsein tatsächlich, mit wilden Sachen rumzuspielen, wo man im Lebtag nicht dran denkt. So.
Ja. Wie, also dein Sohn ist ja zu dem Zeitpunkt schon, der versteht ja alles, kriegt alles mit und ist, weiß ich nicht, vielleicht auch manchmal dabei oder hast du den eher dann zu Hause gelassen? Wie fand er das, dass seine Mama so einen eher besonderen Job hat, sag ich mal?
Ich glaube, dem war das, der hatte immer genauso viel Spaß wie ich dabei, weil er, also er war bei vielen Workshops mit dabei und die Leute fanden es großartig. Er war schon immer ein begeisterter Mittelalter-Fan, so mit Schwertkampf und so. Und als ich dann, und ich kann das gar nicht, bei mir sieht das total dämlich aus, aber er hat dann irgendwie, ich habe dann trotzdem mal so einen Workshop gemacht und er war dann auch mit, das war auch wieder in Kopenhagen. Und dann haben die Leute ihn angefangen zu trainieren. Oder wenn man dann so Seiltechnik irgendwie ausprobiert hat, war er auch in dem System drin und durfte damit rumhüpfen und sich ausprobieren. Und auch bei allen Klettereinheiten und so, er war immer mit dabei. Und war meistens auch einfach besser als ich. Yeah. Und sodass wir tatsächlich auch, seitdem er 16 war, war er dann auch teilweise mit vor der Kamera.
Ah ja,
so.
Das hätte ich als nächstes
hat er gefragt. Relativ... Mhm. Ja, hat er tatsächlich dann zum Anfang auch, also klar, Pubertät, eine nicht so einfache Phase, ne? Und fand er erstmal gar nicht so cool. Auch eine gute Info so für ihn selber erstmal gewesen, ne? Und letztendlich jetzt, aktuell, arbeiten wir viel bei Seiljobs zusammen, weil wir halt die tiefe Verbindung zwischen Mutter und Kind. Diese Fühligkeit, die man bei Seiltechnik einfach braucht, das ist abgefahren. Wir haben teilweise Aufnahmen von uns, wo wir die Millisekunde genau zum richtigen Zeitpunkt dasselbe machen. Das ist abgefahren. Also ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn wir dann zusammen irgendwie, also auch wenn jetzt mal was nicht so gut läuft, wir kennen uns so in- und auswendig, dass wir uns gegenseitig total gut auffangen können. Genau, also oftmals ist er mit vor der Kamera. Wird jetzt nicht, also von Anfang an war klar, dass es nicht sein Lebensweg sein wird, obwohl er gut könnte, er ist super.
Ja.
Und er nutzt es A, um Geld zu verdienen und Spaß mit mir zu haben. Ja, mal, ne? Es ist ja immer eine verrückte Zeit. Und genau.
Hast du irgendwann mal erlebt, dass Leute dich schräg angeguckt haben, weil du das Ganze als Mutter machst und dann vielleicht auch noch deinen Sohn mitbringst oder dass die Leute aufgrund dessen die irgendwelche Steine in den Weg gelegt haben oder dich beurteilt haben oder bist du einfach dann da in so einer Bubble, dass da keiner so richtig bewertet?
Ich glaube, ich habe lange Zeit bevor so viel abbekommen von außen, nenne ich es mal, dass ich irgendwann für mich entdeckt habe, dass ich ausschließlich meiner Intuition folge und überhaupt gar nicht mehr darauf achte, was von außen kommt. Sei es jetzt, ob irgendwelche gesellschaftlichen Konstruktionen für mich einfach total unpassend waren oder für uns total unpassend waren und ich die dann für mich aufgehoben habe, aber auch, keine Ahnung, Vorurteile von Lehrern oder sowas, ne? Wenn so ein junges Mädchen in Anführungsstrichen da ist und klar, wir wurden oftmals als Bruder und Schwester bezeichnet, aber kam dann auch mal so von seiner ersten Klassenlehrerin sowas wie beim Elternabend 30 Leute, erster Elternabend und erzählt sie von der Klassenfahrt und spricht mich dann direkt vor allen an, ohne Zusammenhang so, naja, den Antrag für Sozialamt oder Hartz IV oder wie das heißt, können Sie ja denn da und da abholen. Mhm. So. Es war so, ich habe Abi gemacht. Und also naja, die hat mich dann auch erst akzeptiert, als sie erfuhr, dass wir dasselbe Kolleg besucht haben. Also genau, also diese Phase, will ich sagen, hat mich da total zu mir kommen lassen, dass ich irgendwann das wahrscheinlich auch gar nicht mehr mitbekomme, wenn da irgendjemand was sagen wollte. Also ich habe wohl irgendwann mal gehört, so von irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Konkurrentinnen, die ich jetzt nicht so sehe, aber die mich so gesehen haben, die dann meinten, naja, die hat mit 16 ihr Kind bekommen, die ist asozial, ganz einfach. Mhm. So. Also eher in die Richtung, dass sie mich persönlich angreifen. Aber beruflich kann sein, habe ich nicht drauf geachtet, ist mir auch egal. Ich habe eine Situation, wo ich mir eher selbst den Vorwurf gemacht habe, dass er bei war. Und ich auch das erste Mal tatsächlich realisiert habe, so, was machst du da eigentlich? ich wurde von einem Auto angefahren.
Oh Gott.
Und er war halt, es war bei uns um die Ecke damals von der damaligen Wohnung und dann gesagt, so, ey, wenn du Bock hast, komm vorbei, so, ne? Und also so völlig Flachs, wie sonst auch. Und dann kam er vorbei und die meisten Leute kennen ihn, also er durfte dann auch ans Set und so. Ich war längst in Kostüm am Auto dran und so und es war dunkel und naja, Autounfall, ne? Es tut meist auch weh.
Ja.
Und man muss dazu wissen, ich bin nachtblind.
Ja.
Und
perfekt, ja.
So, das heißt, genau, das heißt, aber, also ich habe mich gut geschult mit dieser, mit diesem Ganzen, aber trotzdem, die Sinne laufen anders ab. Ich bin da mehr bei mir, ne? Und so.
Ja.
Und in der Sekunde, wo das Auto auf mich zukommt, und geht alles in Slow Motion ab. Ne? Ich habe dann so meine Methoden, wie ich dann ganz zu mir komme. Und also wirklich eine Millisekunde, bevor das Auto mich traf, ist mir mein Sohn eingefallen, dass der gerade zuguckt. Mhm. Und das hat mich voll rausgebracht. Mhm. Das war, also in einer Millisekunde sind so Bilder so, was, wenn jetzt was passiert?
Ja.
Und ich meine, ne, beim Autounfall, beim Anfahrunfall ist es möglich einfach.
Ja.
Und ich war kurz unkonzentriert. Ich habe mir tierisch mein Knie, also ich glaube, ich war nie beim Arzt, aber ich habe mir tierisch mein Knie verletzt. Ich glaube, es war gebrochen, die Kniescheibe.
Ja.
Und am Set lässt man sowas, also wenn es nicht ganz schlimm ist, lässt man sich das nicht anmerken.
Ja.
Aber das war für mich der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, sowas mache ich nie wieder. Wenn da was, also scheiße, dass mit mir was passiert, aber mein Sohn muss da nicht zugucken.
Ja.
Und danach gingen auch ganz viele Prozesse ab, wie gehe ich weiter mit dem Job um. Davon abgesehen, dass man jetzt nicht jünger wird, aber muss ich mich jetzt mit Mitte, Ende 30 noch irgendwie anfahren lassen? muss ich mich noch 20 Meter irgendwo runterstürzen oder so? Also das mache ich jetzt eh nicht 20 Meter, aber ich hatte so ein Ding irgendwie bei 10 Metern und keine Ahnung. Und da sind gute Prozesse in Gang gekommen, wo mir dann mein Spieltrieb, der mich ursprünglich in diese ganze Welt eintauchen lassen hat, doch nochmal erwachsener gespiegelt wurde.
Ja. Du hast natürlich durch deine ganze Erfahrung und auch so das Wissen, wie man sich wann verhält und eben möglichst wenig wehtut, obwohl du ja auch gerade schon gesagt hast, dass es trotzdem manchmal wehtun kann, eine ganz andere Relation zu Gefahr und Angst wahrscheinlich als der normale Mensch, in Anführungsstrichen, der das nicht geübt ist. Kannst du trotzdem sagen, was dich in deinem ganzen Leben jetzt gar nicht so auf das Stunt Wesen an sich, aber was dir Angst macht? Also du wirkst sehr bei dir, du wirkst sehr, du hast gelernt, irgendwie für dich selber einzustehen gefühlt, für dich und deinen Sohn und auch dich nur auf dich zu verlassen. Gibt es trotzdem so Sachen, wo du sagst, das macht mir Angst, das Weil du hast vorhin, als du diese Hochseilakt-Geschichte erzählt hast und entdeckt hast, dass du eine Höhenangst hast, von der du noch nicht wusstest, auch sofort gesagt, das gehe ich an. Also das kann so nicht bleiben, das muss ich angehen. Deswegen, daher kommt die Frage, ob es Sachen gibt, die trotzdem noch da sind oder ob du sagst, ich gehe alles an, ist mir egal.
Angst blockiert einen halt. Und klar habe ich das dann irgendwann entdeckt, als Tool zu nutzen. Klar, angefangen mit, also bewusst zu nutzen, sagen wir es mal so, angefangen mit diesem Hochseil-Gartenzeug. Wenn ich es jetzt aber retrospektiv mir alles so angucke, als mein Sohn geboren war und so weiter, alle meine Entscheidungen, glaube ich, basierten eher darauf, dass ich eher da, wo es wehtat, quasi reingegangen bin. Vielleicht auch tatsächlich ein bisschen pathologisch einfach durch meine Kindheit, was mir aber total geholfen hat. Im Nachhinein, ne, dass dieses Tool, was ich dadurch entwickelt habe, zu spüren, okay, hier wird es ungemütlich, spannend. Weil es ist ja, das ist eine Selbstblockade. Mhm. Und manchmal dauert es natürlich länger, diese Selbstblockade irgendwie aufzuschlüsseln, so wo kommt es her, warum ist das so und darf ich das erkunden und vielleicht auch sogar lieb haben, kann ich das auflösen und so weiter. Also mittlerweile spiele ich damit eher und entwickle mich so auf diese Art und Weise weiter. Also Angst ist ja lähmend. Und in meinem Job tatsächlich habe ich alles, immer wenn ich Angst habe, lehne ich den Job ab. Also Angst ist total blockierend. Respekt ist dann in meinem Job halt eher da, ne, dass ich Respekt habe und sage, okay, ich schlüssel, und das ist die Kunst, glaube ich, dann auch, was ich ins allgemeine Leben mit übertragen kann. Ich schlüssel die vorhandene Situation auf, die mir gerade Respekt macht, die ich jetzt nicht von einfach so beherrsche, wie jetzt kleinere Jobs. Ich schlüssel das auf und gucke mir an, wie kann ich da Stück für Stück in kleinen Schritten kontrolliert rangehen, sodass mir nichts passiert, ich trotzdem an meine Grenzen gehe und ein geiles Outcome habe.
Ja.
Und das mache ich tatsächlich in allen meinen Bereichen so. Und also das Größte, was ich, habe ich echt heute drüber nachgedacht, das Größte, was wahrscheinlich jetzt dir oder einigen anderen lächerlich vorkommt, ist tatsächlich, mich zu zeigen. Also daran arbeite ich jetzt seit 3-4 Jahren, wo ich angefangen habe, ein Projekt zu starten namens Stunning Stunts. Mhm. Ich habe ganz viele Stunt-Leute weltweit interviewt. Ich hatte die Idee, fand die geil und dachte so, yeah, cool.
Ja.
Ich mache daraus ein Buch aus witzige Set-Geschichten von coolen Stunt-Menschen. Ja. Und ohne daran zu denken, ja, man sollte das ja zeigen. Ich habe mich dann vorher auch coachen lassen, wie könnte man das Projekt machen und so weiter. Also ein Jahr Vorbereitung, so unbedacht war das jetzt nicht. Aber da hieß es halt auch, ja, dann musst du aber auch posten, so Instagram, Facebook, keine Ahnung. Und ich so, ach du Scheiße, es war noch nie mein Ding. Und das hat aber auch hat mir auch ganz viel gezeigt, wie viel Selbstzweifel denn doch noch da sind, wo man sich dann doch noch gerne versteckt hinter, sei es jetzt großen Gruppen, ne, so von der Crew her, oder sei es tatsächlich in meinem Fall jetzt auch tatsächlich hinter Männern. Hm. So, ne, das und das ist so eine Reise von mir seit 3-4 Jahren, dass ich da das einerseits ganz klar als Business trenne, dass da nicht meine Persönlichkeit drin steckt und ich muss auch meine Persönlichkeit gar nicht zeigen, kann sie aber zeigen, selbst wenn, ne? Und dahinter zu stehen, so. Also tatsächlich zum Anfang, ich habe 3 Stunden für einen scheiß Post gebraucht. Keine Ahnung, für viele ist das total lächerlich, weil viele, keine Ahnung, Spaß am Essen posten haben oder was. Und die alles zeigen. Und das ist für mich aber eine große Reise der Selbsterkenntnis gewesen. Ich würde sagen, die ist jetzt relativ aufgelöst. Aber das war eine gute Reise, die, also ich meine, Angst, wenn man, ne, also wenn man anfängt zu schwitzen und ein bisschen oh mein Gott, zu hyperventilieren, kann ich sagen, ja. Also für mich Social Media.
Das finde ich echt geil. Gute Erkenntnis, dass das bei dir mehr Adrenalin in Form von Angst auslöst.
Ja.
Es gab eine, ich sage es mal, Kollegin von dir, jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen, aber du hast sie auch gerade neulich nochmal gepostet, die hatte einen sehr schwerwiegenden Unfall am Set, hat auch ihren linken Arm verloren. Mhm. Ist, glaube ich, selber keine Mutter. Bin mir gerade nicht sicher. Und dadurch, dass du sie gepostet hast, bin ich auf sie aufmerksam geworden und habe auch natürlich dann gewusst, dass ihr da irgendwie verbandelt seid, ihr euch wahrscheinlich auch persönlich kennt und so weiter und so fort. Wenn sowas passiert, sowas, du erfährst, löst das dann bei dir nochmal irgendwas aus? Auch in Bezug auf deinen Sohn oder auf die Verantwortung, die du für dich selbst trägst? Oder weißt du das einfach einzuschätzen und kennst das Risiko und sagst, ja, that's part of the business?
Das ist, glaube ich, das ist dreigeteilt, würde ich sagen.
Ja.
Das erste in Bezug auf mich selbst und meinen Sohn. Gewissermaßen schon, weil man dann doch durch die Geschichten, ich habe Olivia Jackson selber interviewt, dadurch haben wir uns kennengelernt und ich habe viele Menschen interviewt, die Unfälle gesehen oder selbst erlitten haben. Und auch ich hatte einen Unfall von vor 4 Jahren, der jetzt auch nicht so super war und hätte wirklich beschissen ausgehen können.
Ja.
Und da ist eher dann der Faktor in meinem Kopf, wie unkontrollierbar trotzdem die kontrollierbarsten Sachen sind. Das hat auf jeden Fall, also ihre Geschichte und die anderen haben auf jeden Fall meinen Blick auf die Stuntwelt geändert, sodass sich auch meine Richtung geändert hat. In Sachen, was muss man alles tun für irgendein Bild? Wo muss man für sich einstehen vor 250 Leuten und sagen, nee, das mache ich nicht? Mhm. Trotz der Gefahr, und das ist mir tatsächlich auch passiert, trotz der Gefahr, dass der Koordinator dich vor allen Leuten als lächerlich beschimpft, um sein Gesicht zu wahren. So. Oder wortwörtlich tatsächlich wurde ich als Pussy beschimpft. Das ist für mich gut gewesen im Sinne von, ich habe meine eigenen Grenzen nochmal neu abgesteckt. Habe meine Werte abgesteckt, so. Also ich bin nicht mein Beruf, ich bin nicht die härtesten Schläge. Zum Anfang immer jeden harten Schlag, jeden harten Fall und alles irgendwie mit, um sich zu beweisen.
Ja.
Ich denke, das ist in jedem Beruf so, dass man, ne, man macht extra viel und so weiter. Und das ist einer der Faktoren, diese Geschichten sind einer der Faktoren, die auch da mehr meine Bedürfnisse, meine Werte und so weiter definiert haben. Und dann auch gerade bei Olivia Jackson, aber wie gesagt, auch bei vielen anderen, wie das Business dann doch funktioniert. Man hat sich, dieses Set-Leben ist letztendlich eine zweite Familie. Ne? Man hat 3, 4, 5 Monate ganz eng miteinander zu tun, einerseits mit dem eigenen Department, aber halt auch mit dem großen, mit der großen Familie Film. Und das ist ganz, ganz traumhaft. Doch dann, wenn der Film zu Ende ist, wenn das Projekt zu Ende ist, dann ist die Familie weg. Mhm. So. Im besten Fall kennen sie deinen Namen noch. Nein, also klar, einige sieht man immer wieder, aber letztendlich ist es dann so, dann kommst du aus dieser Blase raus, nachdem du 24/7 gearbeitet hast und hast keinen Kontakt mehr zu denen. Und wenn du dann siehst, wie das Verhalten von den ganz Großen, also jetzt bei Olivia Jackson tatsächlich der Regisseur, sie hat bei Resident Evil diesen Unfall gehabt und hat Mila Jovovich oder wie sie heißt, gedoubelt. Und wie die sich verhalten, das Klageverfahren, ich glaube, das läuft immer noch oder wieder. Und dass da nichts kommt, ne? Diese eigentliche Familie, wenn man es so sieht, ne, wie man immer so tut, dass die dann weg ist.
Ja.
Keine Versicherung da war. Und im Nachhinein irgendwie gesagt wurde, sie sei schuld daran, dass der Kranfahrer, ne, ja. sie ist gegen einen Kran auf dem Motorrad, also mit dem Motorrad gegen einen Kamerakran gefahren. Und der hat nicht schnell, so schnell hochgezogen, sodass sie ohne Helm wohl bemerkt, gegen die Kamera geknallt ist.
Ja.
Und zusätzlich war dieser Drehtag unnütz. So, das ist jetzt speziell in ihrer Geschichte, aber das sagt sehr viel aus über das gesamte Spektrum. Das Drehbuch sagte sonniger Sonnenschein, sonniger Sonnenschein, ne? Also es sagte Sonne an. Und es schüttete ohne Ende. Aber es war der erste Drehtag und die Produktion hat so viel Druck gemacht, ne? Geld und so weiter. Jetzt hat man alle Leute zusammengeholt, also Geld regiert die Welt und auch somit das Filmgeschäft, dass sie halt Druck gemacht haben, wir drehen jetzt trotzdem. Somit ist sie auf total nasser Straße, mit total nassen Haaren, ohne Helm, soll später mit Face Replacement dann gemacht werden, sollte eine Szene gezeigt werden, die Sonne erzählte. Das ist faktisch nicht möglich. Ja. Mit den besten Visual Effects Leuten ist das nicht möglich. Das heißt, sie wussten von Anfang an, dass dieses Material nicht benutzt werden kann.
Ja.
Und trotzdem haben sie eine Frau so in Gefahr gebracht. Das hat das Bild auch nochmal natürlich zurechtgerückt. So, was ist Familie? Und das triggert mich natürlich mit meiner nicht vorhandenen Ursprungsfamilie besonders, ne? Wenn man da irgendwie aufwacht und denkt so, gut, muss ich auch nochmal irgendwie mein Bild gerade rücken, was ich da irgendwie mir selber gebastelt habe. Ja, genau.
Wie ist das mit Männern an deiner Seite sozusagen? Also mit Freund oder Ehemann oder keine Ahnung, wer auch immer dir gerade zu dem Zeitpunkt nahesteht. Hast du diese Person dann auch am Set? Kann die immer damit umgehen? Oder sagst du, okay, nach dieser einen Erfahrung mit meinem Sohn, der sozusagen gesehen hat, dass ich in dieser einen Szene angefahren werden sollte, habe ich entschieden, dass ich das absolut trenne?
Seitdem ich im Stuntgeschäft bin, habe ich nur, also erstens nur zwei, zweieinhalb, ja. aus dem Stuntgeschäft gehabt, so mit
ach, die kannten sozusagen die Bubble.
Genau, und die machen weitaus schlimmere Sachen,
ja, okay,
als das, was ich gemacht habe. Somit war da kein, das war alles kein Thema.
Okay. Genau. Juicy Facts. Du hast jetzt das Buchprojekt angesprochen. Du hast dich also mit ganz vielen ausgetauscht, die lustige, wilde, verrückte, gefährliche Szenen zu berichten haben und selber Stunt-Männer oder Stunt-Frauen sind und das in diesem Buchprojekt zusammengefasst. Wie weit ist dieses Projekt?
Ich habe parallel auch alles gedreht.
Ja.
So, das heißt, das Buchprojekt ist jetzt gerade, dass ich die Geschichten Schritt für Schritt schreibe. Und zu meiner Lektorin, Lektorin ist mir gerade nicht eingefallen, zu meiner Lektorin schicke.
Ja.
Und parallel dazu schneide ich alle Filmchen zusammen, weil das Buchprojekt letztendlich dann einerseits natürlich werbemäßig auf Instagram werden so kleine Schnipsel der Interviews gezeigt, aber das Buchprojekt an sich beinhaltet dann noch einen Link, wo du mit einem Code dann Zugang hast zu den ganzen Videomaterialien.
Ah, okay. Das heißt, es dauert aber noch ein bisschen, bis man das tatsächlich erwerben kann oder reinschnuppern kann.
Ich hoffe Ende des Jahres. Ich hoffe im Herbst. Also jede freie Minute sitze ich daran und schreibe und schneide. Genau. Aber
ohne jetzt zu viel zu verraten von den Geschichten, die du da beschreibst, hol uns doch mal mit rein, wie läuft so ein Alltag am Set ab? Also weißt du, wenn du die Rolle annimmst, schon genauer oder konkreter, auf was für Szenen du dich einstellen musst? Oder ist das alles eine totale Überraschungstüte?
Das ist unterschiedlich, in welcher Position ich arbeite und mit welchem Stunt-Koordinator ich arbeite. Also einerseits mache ich ja, ich koordiniere auch, das heißt, ich bin mal vor der Kamera, aber ich bin auch hinter der Kamera mit jemandem vor der Kamera.
Ah, ja.
Und also als Koordinatorin habe ich natürlich das Drehbuch vor Augen und weiß somit alles. Habe vorher viel mit anderen Departments, mit dem Regisseur und so weiter gesprochen, wie was aussehen soll. gegebenenfalls mit dem Schauspieler oder wem auch immer vorher auch sogar geprobt. Wenn ich selber vor der Kamera stehe, hängt das wirklich vom Koordinator oder der Koordinatorin ab. Manche sagen, geh mal dahin, ja. Und dann fahre ich, tatsächlich auf dem Weg zum Set von der Kostümfrau, die mich dann anruft und sagt, sag mal, was hast denn du für eine BH-Größe? Und dann erfahre ich, dass ich da halbnackt quasi bin.
Ja.
Also nicht, dass ich das gut finde, aber das passiert. Und manche schicken auch das gesamte Drehbuch, dann probt man, man redet viel, man entwickelt. Also wenn es jetzt gerade ein gesamtes Projekt, kann es sein, dass man halt Wochen zuvor anfängt zu entwickeln, wie was aussehen soll. Immer wieder in Abstimmung mit der Regie, mit dem Kameramann abspricht, wie es noch besser geht und so weiter. Mhm.
Und ja. Corona-bedingt bei dir wie bei allen vielen anderen, ist das Ganze jetzt ein bisschen runtergefahren oder könnt ihr einigermaßen weitermachen?
Ich habe jetzt selbst vor 2 Monaten angefangen, mir eine Pause zu nehmen. Also aktuell sage ich alles ab. Und also somit reden wir eher bei mir jetzt in meinem Fall über letztes Jahr. Und zum Anfang war ja komplett alles dicht gemacht worden. Da wurde alles abgesagt. Und immer in den offenen Phasen geht es eigentlich total rund. Also es wird unglaublich viel gedreht. Die Filmleute haben ganz schnell Konzepte entwickelt. Man wird am Tag direkt da vor Ort immer getestet, auf dem Weg dorthin einen Tag zuvor und so weiter. Man rennt mit Maske rum. Zum Anfang war es sogar so, dass wir dann als Stuntleute eher noch die engen Szenen quasi gemacht haben. Statt die Schauspieler, so von hinten. Ja. Genau. Und auch aktuell, was ich so mitbekomme, geht es total ab. Aber aktuell bin ich halt nicht in der Bubble drin. Weiß gerade nicht.
Ich habe immer wieder auch das Vergnügen, dass mir Hörerinnen schreiben, gar nicht so öffentlich, sondern mir tatsächlich persönlich, und mir so ein bisschen mitteilen, welche Gedanken sie haben, welche Herausforderungen, welche Ängste und so weiter und so fort. Und jetzt bist du eine Mutter, die also du wirktest jetzt, wenn du es rückblickend erzählst, nicht so sehr beängstigt von Situationen wie, okay, ich habe jetzt Verantwortung für mich alleine und für ein Kind und ich habe eigentlich noch keine Ausbildung, okay, das mache ich jetzt erstmal, ach so, und dann kommt morgen ein anderer Job und dann wechseln wir nochmal das Land und ich finde es total schön, dass du so ein buntes Leben hast und so viel berichten kannst, das ist aber natürlich nicht für jedermann oder jede Frau so das eigene. Hast du so Tipps, sag ich mal, wie man das Ganze ein bisschen locker auf sich zukommen lassen kann und sagen kann, es wird schon was kommen und dann sparen wir halt heute nicht, sondern geben halt heute das Geld sofort aus und keine Ahnung, was in einem halben Jahr ist?
Also ich kann wirklich gar nicht sagen, dass ich in meiner Zeit keine Angst hatte. Ich war voller Angst, durchgehend. Aber der habe ich mich nicht hingegeben. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich ich glaube, mir hat ganz stark geholfen, diese Vision zu haben, wie meine Familie, wie ich mir meine Familie, also meinen Sohn und mich als Familie gesehen, wie ich die haben möchte. Und das hat sich auch immer geändert. Also zum Anfang, als ich diesen Laden dann auf einmal aufgemacht hat, ich setze sehr schnell um. Wenn ich so eine Vision habe, dann bin ich Feuer und Flamme und dann drehe ich durch und mache das. Sehe zu, dass es so passiert, wie ich mir das vorstelle. Auf einmal war dieser Laden dann da auf, zum Beispiel. Und dann habe ich festgestellt, ich sehe jetzt meinen Sohn gar nicht mehr.
Ja.
Das ist ja total kacke. Das habe ich dann irgendwie 1,5 Jahre gemacht und dachte, das ist das Schlimmste, was ich hätte machen können. Ich habe jetzt 1,5 Jahre des Lebens meines Sohnes irgendwie halbwegs verpasst. Da war die Vision, ich muss ganz schnell beruflich erfolgreich sein, um eine gute Mutter zu sein. Also habe ich das über den Haufen geschmissen und habe gesagt, okay, erstmal brauche ich Bildung. Ich habe gerade so meinen Realschulabschluss geschafft, weil ich gar keinen Bock auf Schule hatte, bevor mein Sohn da irgendwie im Raum stand, in Anführungsstrichen. Ja. Also habe ich die neue Vision und habe mir Gedanken gemacht, so was. Also eigentlich war ich immer getrieben davon, so wie stelle ich mir das vor mit meinem Sohn? Wie kann ich die bestmögliche Mutter sein? Und gleichzeitig aber auch noch das machen, was mich erfüllt. Und so so war das Abi. Ich habe meinem Sohn tatsächlich, er kam zur Schule, ich kam zur Schule und wir haben dann zusammen Hausaufgaben gemacht. Das war super. Also unser Schulalltag, also ich musste ja auch Schule für mich neu lernen, dann haben wir zusammen gelernt. So. Das fand ich super. Und ich glaube, das ist das, was mich auch heute noch, jetzt natürlich nicht mehr vor meinem Sohn angetrieben, aber das ist das, was mich grundlegend, glaube ich, antreibt, dass ich mir vorstelle, wie ist es richtig cool? Mhm. So, wie will ich mich fühlen? Wie, glaube ich, damals noch, wie, glaube ich, kann ich meinem Sohn das bestmögliche Leben geben? In meinen vorhandenen Möglichkeiten, ja, dass ich dann mal meinen Sohn mit zum Set nach Mexiko zu den Wachowski-Geschwistern nehme und Sense8 drehe, ja, das habe ich mir nicht vorgestellt. Das war dann einfach machen. Also, und heutzutage ist es tatsächlich eher andersrum, dass ich ganz lange getrieben vom Erfolg dann doch irgendwie auch wahrscheinlich auch, um es zu beweisen, so, dass ich es kann, dass ne, diese ganzen Vorurteile zu widerlegen, trotz Kind oder so früh Mutter, keine Ahnung, diese Vorurteile, die da auf mich eingeprasselt sind, früher, die wollte ich wahrscheinlich letzten Jahre irgendwie auch noch so wegkriegen.
Ja.
Und jetzt bin ich aber, ich habe erzählt, dass ich im Oktober auch diese Social-Media-Pause dann gemacht habe, einfach, ich gemerkt habe, dass ich so viel, ich habe dann teilweise auch meine eigenen Filme produziert und mache ich immer noch, aber ne, das so voll durchgedreht im Aktionismus letztendlich, dass ich dann gemerkt habe, so, das macht mich jetzt aber gar nicht glücklich. Und das ist ja eigentlich mein größtes Ziel. Und ich jetzt wieder alles umgebaut habe und tatsächlich mich gerade in einem Zustand befinde, dass ich gar nicht weiß, wo es hingeht. Mhm. Ich arbeite jetzt an meinem Projekt. Habe gesagt, ich drehe jetzt erstmal nicht mehr. Einfach, um mich wieder neu zu erfinden. Und mich so zu fühlen, wie ich mir gerade vorstelle, dass es cool ist.
Ja, ja. So. Ja. Aber du strahlst so eine Zuversicht aus, dass es irgendwie alles schon, das wird schon alles. Und wenn nicht, dann ja, dann muss man halt ein paar Schrauben drehen, damit es wieder cool ist irgendwie.
Ja, ich glaube ganz fest daran, dass alles großartig ist. Also selbst wenn ich, ich sag mal, depressive Fühligkeit, das haben wir alle,
ja,
mal, denke ich. Und boah, da war ich im Oktober auch wirklich gar nicht gut drauf. Aber mich zieht es irgendwie. Ich habe dann angefangen mit dem Coaching. Ich akzeptiere nicht, dass es scheiße ist für mich. Ich habe weder akzeptiert damals, dass ich nie wieder laufen kann.
Ja.
Und also tatsächlich nach dieser OP, das sah nicht gut aus für mich. Ne? Also der Nerv war fast durch und die Ärzte meinten, ich soll nicht mehr klettern und soll alles nicht machen. Und ich bin aber meiner Intuition nachgegangen und habe nicht akzeptiert, dass ich nie wieder laufen kann. Das gibt's nicht. Das will, also ich meine, natürlich ein schlimmerer Unfall, dann irgendwann kann man nur akzeptieren. Aber ich akzeptiere weder, dass ich mein Leben lang traurig bin oder keine Ahnung. So, das, so ja, stelle ich mir das nicht vor, also wird das nicht so.
Ja, sehr gut.
Ein bisschen kindsköpfig wahrscheinlich. Ja. So. Mag ja sein, aber ich kann natürlich auch mich in die Ecke setzen und sagen, okay, ist jetzt scheiße und mich dann damit die ganze Zeit beschäftigen, aber das macht ja keinen Spaß.
Nee, das stimmt. So.
Und,
hast du recht.
Und ich bin sehr spaßgetrieben.
Ja. So. Melanie, ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielleicht kannst du noch einmal, apropos Social Media, zusammenfassen, wo man dich findet und dich weiter verfolgen kann und dann auch darüber informiert wird wahrscheinlich, wann es losgeht mit den Stunning Stunts, dem Buchprojekt. Wo sollte man da am besten nachschauen?
Auf Instagram unter Melanie Benner, Stunning Stunts.
Ja.
Und Facebook, da wird es ein bisschen detaillierter. Da fange ich jetzt auch an, die ganze Tour zu beschreiben, wo ich in der Weltgeschichte rumgeflogen bin, wie da alles, wie alles kam, wie ich zu den Menschen kam, auch die ich ja nicht kannte, die ich da interviewt habe. Auf Facebook Stunning Stunt. Auch, aber also ohne hinten ein, ja, S. Das gab's schon.
Okay, schreibe ich auch alles nochmal in die Beschreibung dieser Folge. Wenn man jetzt unbedingt wissen will, in welchen Filmen du mitgespielt hast, die man vielleicht so ein bisschen auf dem Zettel hat, gibt's da so ein, zwei, die du nennen kannst, wo man sagen kann, ah, in der Szene, wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass das von hinten nicht die Hauptdarstellerin ist, die auch von vorne mir bekannt ist, sondern dass das vielleicht du bist.
Ich hoffe, man sieht mich nicht. Nein, Quatsch. Aber die bekannt, also ich habe ja schon gesagt, ne, bei Sense8 waren wir halt groß mit dabei. Dann Cure for Wellness hat mir Spaß gemacht. Ich fand den Film auch gut, aber ich hatte so zwei Ziele tatsächlich. Einmal mit den Wachowski-Geschwistern zusammen zu drehen und mit Gore Verbinski.
Ja.
So. Den finde ich einfach großartig. Und wir haben Cure for Wellness mit dem zusammen gemacht. Also das war für mich großartig. Ganz furchtbarer Film, Hitman.
Ja.
Dark wird ja jetzt auch gerade wieder die nächste Staffel. Bei Dark habe ich mitgemacht. Weißen See für die Deutschen, auch ganz schön, finde ich.
Ja. Ich habe auch eine Seite gefunden im Internet, wo man all das nochmal nachgucken kann. Da ist zu jedem Projekt, glaube ich, sogar ein Link hinterlegt. Da kann man dann noch mehr. Ja, okay. Ja, habe ich gefunden. Werde ich auch nochmal in die Beschreibung machen. Ich danke dir sehr. Ich finde es. Ich habe großen Respekt vor deiner ganzen Reise. Ich finde es herrlich, dass du solche vielen Varianten deiner Lebensgeschichte erzählen kannst. Und auch total klasse, dass dein Sohn das alles schon so miterleben durfte und dementsprechend auch rumgekommen ist, in Anführungsstrichen. Also ihr scheint ein gutes Team zu sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vielen, vielen Dank.
Gerne, Dankeschön auch. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Wer Mel ein wenig verfolgen möchte, der findet alle Infos noch einmal in der Beschreibung und den Shownotes zu dieser Folge. Ansonsten hoffe ich, dass euch auch diese Story einer Mutter gefallen hat, mal wieder ganz neue Blickwinkel aufgezeigt und erneut bewiesen hat, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Also, wir haben in all dem mehr in der Hand, als wir manchmal selber denken. Ich freue mich über euer Feedback bei Instagram unter mumpany-podcast oder Facebook unter mumpany.podcast oder natürlich in Form von Abos für diesen Podcast, Bewertungen oder Empfehlungen. Das ist nämlich für alle Podcast ist leider total wichtig. Deswegen freue ich mich, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst. Soweit von mir. Bis dahin, eure Nora.